Ja, ich möchte heute den letzten Teil aus dieser Reihe machen, den ich als Schöpfungsordnung benannt hatte. Es sollten ursprünglich 4 werden, es werden jetzt doch nur 3. Im ersten Teil ging es ja um das Thema Engel, wer sie sind, was sie machen, welche Ordnung sie einnehmen. Im zweiten ging es dann um die Männer und heute geht es um die Frauen. Ich hoffe, ich kriege nachher noch einen Kaffee. Ich sag mal, als Mann fühlt man sich unwohl, wenn man so ein Thema anspricht. Wenn man über Männer redet, als Mann ist es einfacher. Auch da kann man nicht über alle Männer pauschal reden, weil ich sag mal, jeder Mann ist auch wieder ein Individuum. Jeder fühlt anders, jeder ist anders. Aber wie soll man als Mann über eine Frau sprechen, wo man überhaupt keine Ahnung von hat? Das ist nicht ganz einfach und ich sag mal, wir schauen einfach, was sagt denn die Bibel dazu? Ist ja schön, dass ich mich auf die Bibel berufen kann und nicht unbedingt mein Urteil dazu beisteuern muss. Wir wissen ja, wie viele Konflikte es zu diesem Thema gibt. Überhaupt gesellschaftliche, soziale, geschlechtliche Unterschiede. Das bietet sehr viel Potenzial für Konflikte. Ich gucke mir manchmal auf YouTube solche Beiträge an und ich sag mal, da gibt es so bestimmte Parteien, die so gerne so pruckeln ein bisschen an andere. Ne? Und immer wenn die so das Thema Frau oder Weiblichkeit, die AfD macht das ganz oft, dann sieht man, was für eine Unruhe durch den Bundestag geht. Ne? Das ist wirklich sehr viel Potenzial für Unruhen. In Galater möchte ich als einen Anfang stellen. Das schreibt Paulus in Kapitel 3, die Verse 27 und 28. Zum Anfang möchte ich das vorlesen. Dort heißt es, denn ihr alle, soweit ihr in Christus hineingetaucht worden seid, seid ihr mit Christus bekleidet. Da gibt es keine Juden oder Nichtjuden, keine Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn in Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle zu einem geworden. Wir sehen, von der Wertigkeit sind wir gleich. In der Wertigkeit ist ein Mann nicht mehr wert als eine Frau. In der Wertigkeit ist auch ein Arbeitgeber nicht mehr wert als ein Arbeitnehmer. In der Wertigkeit als Mensch, als Person sind wir gleich. Doch was vom Status, von der Stellung her, da ist ein Unterschied. Ich sag mal, es gibt einen Arbeitgeber und es gibt einen Arbeitnehmer. Ist der Arbeitgeber immer schlauer als der Arbeitnehmer? In manchen Punkten schon. Eingebildet vielleicht. Aber ich sag mal, wenn ich meinen Arbeitsbereich nehme, da weiß ich mehr drüber, als mein Chef weiß. Aber trotzdem hat er die Verantwortung und er sagt, wo es lang geht. Das bleibt einfach so. Es geht nicht immer darum, wer besser in dem Fach ist. Einfach diese Stellung ist einfach da. Er ist der Arbeitgeber, ich bin der Arbeitnehmer. Und doch sehen wir, in Christus sind wir alle gleich. Wir sind Miterben geworden. Mit ihm erben wir auch wir. Beim letzten Mal, da haben wir uns angeschaut, den Ursprung des Mannes. Den finden wir in der Bibel. Den Ursprung des Mannes. Ist ja immer interessant zu wissen, wo kommt er her? Kommt er jetzt nun wirklich vom Affen, wie manche es behaupten? Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Aber genauso gibt es auch Verse zum Ursprung der Frau. Und man kann wirklich sagen, mit der Erschaffung der Frau endet der 6. Tag. Mit der Erschaffung der Frau. Man kann sagen, es ist wirklich der letzte Arbeitsakt an diesem Tag gewesen, wo Gott die Frau schafft. Und bereits in der Schöpfung, da sehen wir auch die Unterschiede. Das gesamte Universum, alles, was er gemacht hat, die ersten 5 Tage, auch die erste Hälfte des 6. Tages, Gott sprach und es geschah. Alles. Er sprach und es geschah. Bei der Erschaffung des Mannes haben wir gesehen, da spricht er nicht nur, da benutzt er seine Hände. Er formt aus dem Staub den Mann und haucht seinem Odem hinein. Und es wird eine lebendige Seele. Warum hat er die Frau nicht genauso gemacht? Warum hat er die Frau erst später gemacht? Sind alles so Fragen, ne? Berechtigte Fragen. Warum macht er das so? Und über die Entstehung des Mannes lesen wir in 1. Mose 2, Vers 20. Dort heißt es, so hatte... Nein, jetzt bin ich selber durcheinander. Wir sehen, die Erschaffung des Mannes ist einzigartig. Das muss man sagen. Ist wirklich einzigartig. Kein anderes Wesen wurde so geschaffen, wie der Mann geschaffen wurde. Einzigartig. Und dann heißt es, Vers 20, 1. Mose 2, so hatte der Mensch dem Herdenvieh, den Vögeln und allen Landtieren Namen gegeben. Aber für sich selbst fand er nichts, was ihm als Hilfe entsprochen hätte. Er steht plötzlich alleine da. Kein Gegenüber. Er hatte keinen, dem er seine Begeisterung mitteilen konnte. Er hatte keinen, dem er seine Freude über das Paradies, wo er gerade war, mitteilen konnte. Und daraufhin schafft Gott die Frau. Und ich muss sagen, die Erschaffung der Frau ist nicht weniger spektakulär. Nicht weniger. Gott zeigt sich an dieser Stelle als Anästhesist, auch als Chirurg in einer Person. Aber perfekt, bis ins kleinste Detail. Er versetzt den Mann in einen Tiefschlaf, entnimmt ihm eine Rippe und formt daraus die Frau. Adam wird wach und merkt es wahrscheinlich nicht mal. Also heute nach einer OP, da liegt man erstmal eine Weile, ne? Ich hatte noch keine, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass wenn man wach wird, dass man aufsteht und anfängt rumzuspringen oder rumzulaufen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir sehen, Gott ist wirklich der perfekte Anästhesist, der perfekte Chirurg. Doch warum macht Gott das nicht genauso wie beim Mann? Warum nimmt er nicht da auch Staub oder irgendeine andere Substanz und formt daraus etwas? Nein, er nimmt etwas vom Mann und formt daraus etwas für den Mann. Vom Mann für den Mann. Und so hat der Mann das perfekte Gegenüber. Das perfekte Gegenüber. Wie gesagt, in Wertigkeit gleich. In Wertigkeit gleich. Aber von der Stellung sehen wir hier schon den Unterschied drin. Von und für. Und so greift auch der Apostel Paulus das im Neuen Testament auf. In Korinther Kapitel 11 sagt er zum Beispiel die Verse 8 und 9. Denn der Mann stammt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Das ist ja das, was wir schon im Alten Testament gelesen haben. Und in Vers 9, denn der Mann wurde ja nicht für die Frau geschaffen, sondern die Frau für den Mann. So kann man sagen, ist der Ursprung der beiden. Der eine wird aus Staub hergestellt und der Odem hineingeblasen, die Frau von der Rippe des Mannes für den Mann. Alle späteren Generationen, Vers 12, denn wie die Frau vom Mann abstammt, so wird der Mann durch die Frau zur Welt gebracht. Und beide kommen von Gott. Ein schönes Spiel hat Gott da gemacht, oder? Die Frau ist vom Mann, aber jeder Mann, jeder von uns hier heute, ist von einer Frau geboren worden. Geht gar nicht anders. Wir sehen in der Wertigkeit gleich, von der Stellung unterschiedlich. Wir finden noch etwas Interessantes. Im Schöpfungsbericht lesen wir immer wieder, dass Gott am Ende des Tages sich das anschaut, was er gemacht hat, wie auch wir wahrscheinlich, wenn wir etwas erschaffen haben, etwas gebastelt haben, schauen wir uns das abends an und sagen, entweder ist es was oder ist es nicht wirklich was geworden. Bei Gott kommt 6-mal das Urteil gut. 6-mal kommt das Urteil gut. Und nur einmal heißt es sehr gut. Ich denke, bei diesem sehr gut spielt die Frau nicht die letzte Rolle. Sie war der letzte Akt dieses arbeitsreichen Tages. Sehr gut. Perfekt. Und ich sag mal, in diesem Schöpfungsbericht kann man sich mehrere Aspekte anschauen. Ich finde zum Beispiel interessant, dass Gott nicht ein Knochen aus dem Kopf, das sind ja ganz viele kleine Knochen, nicht aus dem Fuß, kleinen Zeh vielleicht, nein, er nimmt eine Rippe, ganz nah am Herzen. Ist vielleicht auch ein Bild, wie ein Mann seine Frau behandeln soll. Nah am Herzen tragend. Eine Nähe. Sie wird aus einem Teil vom Mann erschaffen. Eine Dazugehörigkeit. Nicht von irgendeinem fremden Material. Etwas von außerhalb. Nein, aus dem Mann für den Mann. Also eine Wertigkeit. Hochhalten. Gott hat sie ihm geschenkt. Und selbst der schlaue Salomo, der sagt in Sprüche 19, Vers 14, habe ich gedacht, interessante Feststellung. Der hatte 700 Frauen, ne? 700 Frauen und 300 Beifrauen, oder wie formuliert man das? Weiß ich nicht. Und er sagt, Haus und Habe kann man erben. Doch Jahwe schenkt eine verständige Frau. Da stellt sich die Frage, hat er in all diesen 1000 keine gefunden oder hat er immer eigenmächtig gehandelt? Aber ist eine weise Feststellung. Er war ja der Weiseste. Weisheit bedeutet aber nicht immer, dass ich weise handle. Ne? Weisheit bedeutet nicht immer, dass ich danach handle. Aber er stellt fest, eine verständige, weise Frau kann nur Gott mir schenken. Ein Gegenüber. Ne? Ein Gegenüber. Frauen haben eine ganz besondere Stellung in der Schöpfung. Und das muss auch immer wieder betont werden. Eine ganz besondere Stellung. Und so sollte man auch jedem Mädchen, das geboren wird, das immer wieder sagen. Es ist gut, dass du ein Mädchen bist. Es ist gut, dass du ein Mädchen bist. Eine ganz besondere Stellung hat Gott für dich gedacht. Es ist wertvoll. Man sagt, ein Mann kann ein Haus bauen, aber nur die Frau kann aus dem Haus ein Heim bauen, oder? Bei einem Mann, wenn der alleine bleibt, dann bleibt das nur eine Junggesellenbude. Aber wenn eine Frau dort Hand anlegt in diesem Haus, dann wird es zu einem Heim. Aber genauso wie man das zu den Mädchen sagen muss, genauso muss man es auch zu den Jungs sagen. Auch für die Jungs ist es gut, dass sie als Jungs geboren sind. Es ist gut so. Gott hat sich was bei gedacht. Sowohl wie als auch. Und ich denke, gerade in der heutigen Zeit, durch all diese Ideologien, die um uns herum sind, wie viel wird zerstört und kaputt gemacht? Wie viel? Wir sehen, Gott hat es wunderbar geschaffen. Wunderbar. Ich finde es auch so wichtig, dass Gott zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt die Frau zu ihm gebracht hat. Zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Irgendwo kommt vielleicht die Frage auf. Von dem Mann, für den Mann. Was ist denn die Frau nun? Ist sie nur ein Objekt im Besitztum des Mannes? Wie so eine schöne Vase, die man hat? Oder ein schöner Gegenstand? Hört sich vielleicht so ein bisschen raus, ne? Von dem Mann für den Mann. Also die Frau ist sein Besitztum. Er macht mit ihr, was er will. Es gibt ja solche Sprüche wie, eine Frau muss nur hübsch sein. Gibt es auch, ne? Also es gibt viele Redewendungen. Aber was sagt die Bibel dazu? Als Adam im Paradies alleine dastand, er war der alleinige Herrscher. Super, oder? Wow. Da gibt es keiner, der ihm widersprechen kann. Keiner, der sein Veto einlegen kann. So wie er es sagt, so ist es. Er benennt alle Tiere, alles Vieh. Und da spricht keiner gegen, nein, Moment mal, ich würde es lieber so benennen. Keiner widerspricht ihm. Doch ich finde es interessant, dass bereits nach der ersten Aufgabe klingt es so ein bisschen, als wäre er überfordert. Er stellt fest, da ist keine Hilfe für ihn. Er steht alleine da. Ich lese es noch einmal. 1. Mose 2, die Verse 19 und 20. Jahwe Gott hatte nämlich alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zum Menschen gebracht, das Adam noch alleine, um zu sehen, wer er sie nennen würde. Genauso sollten all die Lebewesen dann heißen. So hatte der Mensch dem Herdenvieh, den Vögeln und allen Landtieren Namen gegeben. Aber für sich selbst fand er nichts, was ihm als Hilfe entsprochen hätte. Klingt schon so ein bisschen raus, als wäre er so ein bisschen hilfsbedürftig, oder? Mit der ersten Aufgabe schon überfordert. Und ich habe Vers 18 nach hinten gestellt, nach Vers 20. Und da sagt Gott, dann sagte Jahwe Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Das hat Adam festgestellt und ich meine, Gott wusste es ja schon vorher. Aber er hat den Mann so ein bisschen auflaufen lassen. Es ist schön, dass der Mann das manchmal auch merkt, dass er eine Hilfe braucht. Ne? Und so hat es den Anschein für mich auch, dass Gott mit dem Menschen, mit Adam genauso umgegangen ist. Er hat ihn so ein bisschen auflaufen lassen. Er hat ihn an einen Punkt gebracht, wo er gemerkt hat, ich brauche ein Gegenüber und dann hat er dieses Gegenüber auch bekommen. Dann lernt man es besser schätzen als das, was man hat und sich daran gewöhnt hat. Das war ja schon immer so. Ich kann nicht über andere Männer sprechen, wie schon am Anfang gesagt. Doch ich weiß von mir, ich bin mittlerweile zu einem Kaffeetrinker geworden. Mit 34 wahrscheinlich. Moment. 34 ist lange her, 44 wahrscheinlich. Ich bin jetzt 46. Seit 2-3 Jahren trinke ich fleißig Kaffee. Meine Frau trinkt ihn so gern. Aber das ist dann die Gelegenheit, wenn man die Tasse Kaffee in der Hand hat, dann kann man miteinander reden und man muss nicht was anderes noch tun. Das ist immer eine schöne Ausrede. Die Tasse noch voll ist, kann man sitzen und reden. Und man quatscht stundenlang miteinander. Aber ich finde, das ist wichtig. Das ist wichtig. Kommunikation miteinander. Im Gespräch miteinander zu bleiben. Wie gesagt, in der Wertigkeit gleich, von der Stellung unterschiedlich. Dem Mann ist der Aufgabenbereich der Führung überlassen und der Frau ist mehr, darf man das so sagen, die zweite Geige zu spielen? Dem Mann ist die Führung überlassen, die Führung. Und so lesen wir in 1. Korinther 11, Vers 3, da wird erstmal so eine allgemeine Ordnung gezeigt, eine allgemeine Ordnung. In 1. Korinther 11, Vers 3 heißt es, nun möchte ich aber, dass ihr auch Folgendes wisst. Christus, der Messias, ist das Oberhaupt jedes Mannes. Eine feste, klare, feste Feststellung. Christus, der Messias, ist das Oberhaupt jedes Mannes. Der Mann, das Oberhaupt der Frau, heißt seiner Frau. Nicht über alle Frauen, sondern seiner Frau. Und Gott, das Oberhaupt von Christus. Eine allgemeine Feststellung, aber eine sehr klare. Eine ganz klare Einordnung. Dann geht es aber weiter in 1. Korinther Kapitel 14, Vers 26. Da wird uns eine Ordnung genannt, wie sie in der Gemeinde, in der Versammlung sein soll. Dort heißt es, was folgt nun daraus, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Übersetzung. Alles muss dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. 26, eine klare Ansage an die Brüder, an die Männer. Hier sehen wir auch wieder, dass die führende oder die leitende Position in der Gemeinde, in der Versammlung, den Männern zugeteilt ist. Ganz eindeutig. An die Frauen wird weiter gesagt, die Verse 34 und 25. Ich lese jetzt aus der neuen Genfer Übersetzung. Wie in allen Gemeinden derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Wer jetzt mitliest, dem fällt vielleicht was auf. In manchen Übersetzungen wird nämlich dieser Vers noch zu 33 gestellt. Wenn man aber den Satzbau anschaut, da findet man in manchen Übersetzungen, dass vom Satzbau gehört dieser Teil zu Vers 34. Also da ist ganz unterschiedlich. Einer teilt es so auf, einer teilt es so auf. Man muss sich aber auch eins im Klaren sein, dass die ganzen Verse, die Nummerierungen der Kapitel und so weiter, das ist ja nur von Menschen später hinzugefügt. Keiner von uns, der je einen Brief geschrieben hat, hat da mit Kapitel und mit Versen aufgeteilt, oder? Genauso war es auch im Ursprung nicht. Es war ein Brief, ein Text mit Satzbau, aber die Verse und so, manchmal sind sie gut eingeteilt, manchmal sind sie weniger günstig eingeteilt. Aber wenn man sich den Text anschaut, dann sieht man sehr deutlich, dass es eigentlich zu Vers 34, dass dein Gedanke anfängt. Und so möchte ich das auch satzweise mal lesen. Aus 1. Korinther 14, ab Vers 34. Und ich werde auch immer wieder aus 1. Timotheus Kapitel 2 dazu nehmen. Das ist sehr ähnlich. Also wer sich das aufschlagen möchte, aus 1. Korinther 14, ab Vers 34 und 1. Timotheus 2, ab Vers 11, glaube ich, geht es da. Der erste Satz lautet, wie in allen Gemeinden derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören, sollen sich auch bei euch die Frauen während der Zusammenkünfte still verhalten. Punkt. In diesem Satz finden wir ein Wenn-Dann-Wortspiel. Wenn wir uns zu der Gemeinschaft der Heiligen zählen, dann ist es bei uns so. Wenn aber nicht, gehören wir dann nicht mehr dazu? In 1. Timotheus 2,11, wie schon gesagt, heißt es, eine Frau soll still und mit ganzer Bereitschaft zur Unterordnung auf das hören, was im Gottesdienst gelehrt wird. Die Anweisung hört hier Gott sei Dank noch nicht auf. Es geht noch weiter. Sonst würde es vielleicht im Gottesdienst ja leise sein. Der zweite Satz aus 1. Korinther 14. Es ist ihnen nicht erlaubt, das Wort zu führen. Vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie es auch das Gesetz vorschreibt. Punkt. Der zweite Satz. 1. Timotheus 2,12 dazu. Ich gestatte es einer Frau nicht, vor versammelter Gemeinde zu lehren und sich damit über die Männer zu stellen. Sie soll sich vielmehr still verhalten. Und an dieser Stelle möchte ich einen aus dem Kommentar von Adolf Schlatter, ich weiß nicht, wer den kennt, aber ich finde den sehr interessant. Es ist das Altdeutsch, nicht unbedingt meine Lieblingssprache oder Schrift, aber hier ist ein interessanter Absatz. Was man so aus dem Alltag vielleicht beobachten kann, vielleicht auch in manchen Gemeinden beobachten kann, aber wie gesagt, der ist vor fast 100 Jahren schon gestorben, dieser Mann, dieser Adolf Schlatter. Und man kann sich das vorstellen, vor 100 Jahren sah vieles anders aus wie heute. Aber nicht unbedingt verkehrter oder schlechter. Vielleicht besser. Auch zu regieren erlaubt er ihr nicht. Obwohl nicht selten Fälle eintreten, in denen es ratsam erscheinen kann, das Regiment in die Hand der Frau zu legen, weil sie den Mann an Klugheit, geistiger Reife und Tatkraft überragt und es im Interesse beider Gatten, der Kinder, des ganzen Hauses, vielleicht sogar der Gemeinde, zu liegen scheint, wenn die Rollen vertauscht werden, der Mann sich gehorsam fügt, die Frau dagegen die Regierung führt, ich meinerseits, sagt Paulus wiederum, erlaube es ihr nicht. Er hält den Schaden, wenn die Frau regiert, für größer als den Gewinn. Mag auch dieser oder jener Vorteil verloren gehen, dieser oder jener Missstand geduldig getragen werden müssen. Besser ist es, dergleichen zu tragen, wenn die Frau dabei Frau bleibt und es nicht verdunkelt wird, dass sie die Merkmale der weiblichen Natur immer an sich hat. Schwere Schrift. Aber schöner Text, finde ich. Schön gesagt. Das sehen wir auch um uns herum. Es scheint manchmal wirklich so. Es wäre besser, wenn die Frau das Regiment führen würde. Aber Paulus sagt, ich gestatte es nicht. Nein. Es ist eine feste Rolle von Gott eingesetzt und die sollen wir einhalten. Womit begründet er diese Aussage? Muss man sich immer fragen, wenn etwas gesagt wird, wie kommst du darauf? Wo begründest du das? Im ersten Korintherbrief bezieht er sich auf das Gesetz. Er schreibt, wie es auch das Gesetz vorschreibt. Schauen wir uns jedoch die weiteren Verse aus dem ersten Timotheusbrief an, dann steht dort in Vers 13, zuerst wurde nämlich Adam erschaffen, erst danach Eva. Also wir sehen, er bezieht sich als Grundlage auf den Schöpfungsbericht, auf die Schöpfung. Ich denke, keiner von uns heute kann sagen, was für ein Typ Mann Adam war oder was für ein Typ Mensch Eva war. Gibt ja alle möglichen Typen von Mensch. Wir lesen nur, welche Tragödie diese Fehlentscheidung damals im Paradies eingenommen hat. Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, wird uns die List und die Tücke des Satans gezeigt, wie er agiert. Und er ist heute nicht dümmer geworden. Denn anstatt Adam anzusprechen, spricht er Eva an. Die standen beide dort. Aber er spricht Eva an. Und sie lässt sich auf das Gespräch ein. Wer hätte eigentlich die Initiative ergreifen müssen an diesem Punkt? Adam. Er war der Mann. Und er war da. Aber er schweigt. Vielleicht hat er eine Weile gebraucht, um darüber nachzudenken. Welche Gründe auch immer, aber wir sehen, dass Eva prescht vor. Sie ergreift die Initiative. Sie wird verführt. Und Adam nimmt es stillschweigend her. Gesündigt haben sie beide. Adam hat es ganz bewusst, diese Frucht genommen und hat dort reingebissen. Ganz bewusst. Eva wurde verführt. Adam im vollen Bewusstsein, was er tut. Und so heißt es auch. In Vers 14 argumentiert Paulus weiter. Und es war nicht Adam, der sich von dem Verführer täuschen ließ, sondern die Frau. Sie ließ sich in die Irre führen und setzte sich über Gottes Gebot hinweg. Sie hat praktisch diesen geschützten Bereich verlassen. Die Verantwortung hatte Adam. Aber sie hat diesen geschützten Bereich verlassen, ergreift die Initiative, lässt sich verführen und wir sehen die Folgen davon. Die Strafen wird auf die Schlange auferlegt, die Strafe wird auf die Frau auferlegt, die Strafe wird auf den Mann auferlegt. Und so heißt es zur Frau unter anderem in 1. Mose 3, Vers 16b, dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen, doch er wird herrschen über dich. Der hebräische Begriff von diesem Verlangen meint die Anstrengung, einen Menschen zu besitzen. Karl Friedrich Keil, der schreibt dazu, der ist noch etwas älter als dieser Adolf Schlatter, über 200 Jahre her, der sagt, dieser hebräische Begriff, das ist, dafür wird sie mit einem an Krankhaftigkeit grenzenden Verlangen, sich über den Mann zu stellen. Das beinhaltet dieses hebräische Wort Verlangen. Und wenn wir heute um uns schauen, ist es nicht genau das? Ist nicht genau das die aktuelle Lage? Was heißt Gleichberechtigung heute? Was heißt das? Wenn ich sage, meine Damen und Herren, dann ist das Gleichberechtigung, oder? Wenn ich sage Vater und Mutter, das hört man nicht so gerne. Elternteil 1, Elternteil 2. Aber wer ist Elternteil 1 dann? Nicht der Mann, nicht der Vater. Also Gleichgerechtigkeit oder Gleichstellung bedeutet eigentlich, die Frau wird nach vorne gestellt und der Mann nach hinten. Dann ist Gleichberechtigung. Und das ist doch genau das. Es geht doch gar nicht mehr darum. Es geht doch gar nicht mehr darum. Genauso kann man sich fragen, was bedeutet herrschen? Herrschen heißt ja nicht, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen. Das hat doch nichts mit herrschen zu tun. Herrschen heißt, sich sorgen, sich kümmern, gucken, dass es deinem Untergebenen, sage ich mal jetzt, ist ja nicht der Untergebene. Sie ist ja auf Augenhöhe, Mann und Frau. Aber man sorgt sich, man kümmert sich drum. Das bedeutet herrschen. Ich bin verantwortlich dafür, dass es ihr gut geht. Ich bin verantwortlich, dass sie umsorgt wird, dass es ihr an nichts fehlt. Das bedeutet herrschen. Und dem muss ich als Mann nachkommen. Und vom Gefühl würde ich fast sagen, je weiter der Mensch sich von Gott entfernt, umso extremer wird das Ganze. Umso mehr wird alles verdreht. Weil wenn ich mich nicht mehr unter dem Bereich Gottes stelle, bin ich automatisch unter dem Bereich des Satans. Und er wird immer versuchen, das Gegenteil von dem zu tun, was Gott möchte. Und so wird doch alles verdreht in der heutigen Zeit. All diese Ideologien, das hat doch nichts mit Logik mehr zu tun. Das hat doch nichts mit Menschenverstand mehr zu tun. Es müssen Quoten erfüllt werden. Es muss nicht mehr an Qualität was hergestellt werden. Es müssen Quoten da sein. Die müssen, Hauptsache die Quoten werden erfüllt. Das Land geht den Berg runter, egal, Hauptsache die Quoten werden erfüllt. Es hat nichts mehr mit Logik oder mit Menschenverstand zu tun. Alles geht kaputt, kann man sagen, wenn man unter dem Herrschaftsbereich Gottes wegnimmt. Das Haupt des Mannes ist Christus. Das Haupt des Mannes ist Christus. Dann funktioniert alles. Schön diese Treppe. Und Paulus sagt, egal welches Jahr, egal welche modernen Gedanken da sind, Ideologien, Paulus sagt, ich erlaube es nicht. Ich gestatte es nicht. Und weiter im Korintherbrief lesen wir, und wenn Sie in einer Sache genaue Auskunft haben möchten, sollen Sie zu Hause Ihren Mann fragen. Punkt. Denn es ist nicht ehrenhaft für eine Frau, bei einer Zusammenkunft der Gemeinde das Wort zu führen. Also wir sehen immer wieder dieses Führen. Es geht nicht darum, dass eine Frau nicht reden darf. Aber die Führung zu übernehmen, da sagt Paulus, nein, das geht zu weit. Und er bezieht sich auf die Schöpfungsordnung. Nicht der Mann wurde für die Frau erschaffen, sondern die Frau wurde für den Mann erschaffen. Aber auf Höhen, Augenhöhe, mit Respekt zueinander. Ich möchte noch ein paar Beispiele einfach aus dem Alten Testament nehmen. Da finden wir ja viele Beispiele. Die Bibel bietet uns immer. Die Bibel sagt uns eine Lehre, aber sie zeigt uns auch Beispiele. Und so finden wir im Alten Testament, finde ich, ein sehr gutes Beispiel. Das ist Miriam. Miriam ist die Schwester von Aaron und Mose, die ältere Schwester. Die kommt, das erste Mal, meine ich, kommt sie vor in 2. Mose Kapitel 4. Und dann kommt sie später in Vers 14 nochmal. Das war ein anderes Kapitel. Kapitel 4 wahrscheinlich. Da heißt es, dass das ist die Stelle, wo Miriam und Aaron sich gegen Mose auflehnen. Da heißt es, irgendwie fehlt mir hier ein Stück. So, da habe ich Kapitel 15. Nein, mir fehlt hier ein Stück tatsächlich. Habe ich irgendwo ausgelassen. Dort heißt es, Miriam und Aaron, hier ist es, redeten schlecht über Mose, weil er eine kuschitische Frau geheiratet hatte. Sie sagten, spricht Jahwe wirklich nur durch Mose? Spricht er nicht auch durch uns? Wir sehen, die waren schon lange zusammen. Die waren schon längere Zeit aus Ägypten schon ausgezogen. Die Wüstenwanderung. Vieles erlebt miteinander. Sie haben wo das ganze Heer der Ägypter unterging. Das haben die alles miteinander erlebt. Dort finden wir auch eine Stelle, wo in Kapitel 15, Vers 20, da heißt es, nachdem das ägyptische Heer zugrunde gegangen ist, in diesen Fluten, da nahm die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, ihr Tamburin zur Hand. Alle Frauen schlossen sich ihr an. Sie schlugen ihre Handpauken und zogen im Reigentanz hinter ihr her. Miriam sang ihnen zu, singt Jahwe, denn hoch ist er und unerreicht. Pferd und Reiter warf er ins Meer. Wir sehen hier, wer diese Miriam ist. Sie ist nicht eine einfache Frau, kann man sagen. Nicht nur, dass sie die Schwester von Mose ist. Aber sie wird hier als Prophetin genannt. Eine Prophetin ist, oder ein Prophet ist jemand, durch den Gott redet. Gott spricht durch Propheten. Wir sehen hier, wie sie eine Führungsrolle übernimmt. Unter Frauen. Es ist alles völlig in Ordnung. Gott sagt nichts dazu. Es ist völlig in Ordnung. Doch hier, wo sie sich gegen Mose auflehnt, da sagt Gott, bis hier und nicht weiter. Jetzt ist Schluss. Und sie tut eigentlich etwas, was wir Menschen oft tun, oder? Wir wollen eins sagen, aber das hört sich nicht immer so gut an, die wahren Motive. Wir versuchen, etwas Schöneres nach vorne zu stellen, an die Pfeilspitze etwas Frommeres. Und so tut auch Miriam das. Sie wirft Mose vor, dass er eine kuschitische Frau geheiratet hat. So, wie kann Gott danach durch dich reden? Geht doch gar nicht. Er spricht ja auch durch uns. Warum hast du immer die Führung? Warum überhebst du dich über uns alle? Wie reagiert Gott darauf? Wie reagiert er? In Vers 4 heißt es, da sagte Jahwe plötzlich zu Mose, Aaron und Miriam, kommt heraus zum Offenbarungszelt, ihr drei. Kommt heraus. Stellt euch vor mich. Geht Gott auf diese Ehe zwischen Mose und dieser kuschitischen Frau ein? Kein Wort. Kein Wort darüber. Also das, was Miriam vorschiebt, lässt Gott völlig beiseite. Gott sieht nämlich das Herz. Gott weiß, wo es drückt und wo es wehtut. Und er sagt ganz genau, wenn ich durch einen Propheten rede, dann offenbare ich ihm das entweder durch einen Traum, doch nicht so mit meinem Knecht Mose. Mit ihm rede ich von Angesicht zu Angesicht. Mit ihm rede ich von Angesicht zu Angesicht. Und was ist das Ende dieser Geschichte? Miriam wird mit Aussatz gestraft und sie muss 7 Tage als unrein außerhalb des Lagers verweilen. Paulus sagt, das gestatte ich nicht. Könnte man sagen, okay, was anderes würde man von einem Mann auch nicht erwarten. Es ist immer schön, wenn die Frau unten drunter sich duckt, ich bin der Herr. Aber was tut Gott? Genau das Gleiche. Sie übernimmt die Führung unter den Frauen. Es ist völlig in Ordnung. Sie ist eine Prophetin. Es ist auch in Ordnung. Aber hier überhebt sie sich über Mose. Man könnte sagen, okay, der Streit bleibt in der Familie. Sie ist ja auch die ältere Schwester. Nein, hier geht es um eine Führungsposition. Und sie muss außerhalb des Lagers 7 Tage unrein verweilen. Wir haben weitere Beispiele. Wenn wir Deborah nehmen, eine Richterin. Deborah, eine Richterin in Israel, auch eine Prophetin genannt. Eine hohe Position. Wie wir das aus dem Alten Testament kennen, war der Ort, wo die Männer sich versammelt haben, immer in den Toren der Stadt. In den Toren der Stadt versammelten sie sich, da wurde Rat gehalten, da wurde Gericht gehalten. Jetzt lesen wir, Deborah ist eine Richterin und eine Prophetin. Wo wäre ihr Platz dann gewesen? In den Toren der Stadt, oder? Ist sie dort? Nein, sie ist nicht dort. Außerhalb der Stadt, unter einer Palme. Dort hält sie Gericht ab. Und wenn jemand eine Frage hat, wenn jemand ein Problem hat, geht er dorthin und holt sich Rat ein. Aber sie stellt sich nicht über die Männer. Ich meine, es ist sowieso ein trauriges Beispiel, ne? Es ist sowieso ein trauriges Beispiel, dass Gott diese Frau, diese Deborah, diese weise Frau als Richterin stellt. Das ist ja ein Armutszeugnis für die Männer, sage ich mal. Es ist ein Armutszeugnis. Es war ja nicht so, dass es dort keine Männer gab. Es hat auch in der Geschichte Fälle gegeben, wo wirklich durch Krieg oder was, dass es einfach keine Männer gibt. Dann heißt es ja nicht, dass die Frauen nicht die Führung übernehmen. Aber wenn die Männer da sind, dann müssen die eigentlich diese Initiative ergreifen. Das ist eine Herausforderung für sie. Aber sie müssen dem gerecht werden. Aber wir sehen Deborah, obwohl Gott sie in diese Position gestellt hat, sie verhält sich korrekt. Sie verhält sich korrekt nach dem Wort Gottes. Und sie ist außerhalb der Stadt und die Leute kommen zu ihr raus und holen Rat ein. Wenn wir zurück auf Miriam gehen, könnte man, denke ich mal, wirklich sagen, von der Weisheit, von der Redegewandtheit, würde ich sagen, steckt sie Moses in der Tasche. Sie hatte mehr. Sie hat es besser drauf gehabt als Moses. Doch das ändert nichts an der Sache. Das ändert nichts an der Sache. Trotzdem zeigt Gott ihr, dass ihr Platz nicht in der Führung ist, sondern Moseplatz ist in der Führung. Und ich denke, auch in der heutigen Zeit, es ist ja jetzt wieder ein Frauenfrühstück angesetzt. Dort kommt auch eine Dozentin hin. Es ist völlig in Ordnung. Es ist gut. Es ist gut. Frauen sind nicht dümmer als Männer. Auf gar keinen Fall. Das wird nirgendwo gesagt. Frauen sind nicht dümmer. Es geht nicht darum, es muss immer wieder betont werden, es geht nicht um die Schlauheit, nicht um die Klugheit oder um Wertigkeit. Es geht nur um die Position, die Gott dem Mann und der Frau wie er sie eingereiht hat. Um mehr geht das hier nicht. Und jeder muss dem gerecht werden. Wie ist das denn meistens? Ein Mann will gar nicht herrschen und muss es aber. Die Frau will vielleicht gerne und darf es nicht. Wir sehen, es ist irgendwie paradox, ne? Wer soll, der will nicht und wer will, der soll nicht. Schwer. Aber dafür ist ja auch eine Ehe aus zwei Personen. Und es ist wichtig, dass man sich untereinander unterstützt dabei, dass jeder dem gerecht wird, was er tun soll. Das wird oft auf Hochzeiten gesagt. Dieses Ehe aus drei Buchstaben, ne? Denke ich, kennen die meisten. Egoist, Herr, Egoist. Aber ich finde, es ist ein schönes Bild, weil genauso ist es nämlich. Zwei Egoisten, nimm das Haar dazwischen weg. Der Untergang ist vorhergesagt. Zwei Egoisten, es funktioniert nicht. Aber wenn das Haar dazwischen steht und das auch noch groß geschrieben wird, dann funktioniert das. Einer unterstützt den anderen mit gegenseitigem Respekt auf Augenhöhe, aber jeder übernimmt die Position, die ihm zugeteilt ist von Gott. Dann ist das eine gesegnete Ehe, eine funktionierende. Es fällt auch der Frau dann einfacher, sich dem Mann unterzuordnen, wenn der Mann wirklich die Frau auch gut behandelt. Die Rippe, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Die Wertschätzung, die man ihr entgegenbringt. Und ich sag mal, wenn man als Mann zu schnell eine Entscheidung trifft, ohne sich mit der Frau zu beraten oder mit ihr zu reden, wie kann daraus was Gutes werden? Der Mann ist ja nicht vollständig. Ein Teil von ihm fehlt ja. Die Rippe ist ja nicht dabei, die ihm entnommen wurde. Es ist immer gut, wenn man sich miteinander berät. Wenn man vielleicht bei einer Tasse Kaffee, wie auch immer, dass man wirklich miteinander viel redet. Dass man gemeinsam Entscheidungen trifft. Aber der schlussendlich ausführt, das ist der Mann. Und diese Position muss man ihm auch lassen. Man kann viel darüber diskutieren, man kann viel darüber reden. Wie gesagt, das ist ja heute nur so ein Ankratzen in dem Ganzen. Aber es ist immer gut, wenn man guckt, was steht wirklich im Wort drin und sich danach richtet. Und wir kennen auch diese Bibelstelle aus dem Alten Testament von Saul und Samuel, wo Saul dachte, auch er hat ja alles richtig gemacht. Gott sagte, alles töten, er hat ein paar gute Schafe für sich behalten, für den Herrn zum Opfern und so. Nein, sagt Samuel, nicht die Taten, sondern den Gehorsam will Gott sehen. Freut Jahwe sich mehr über Opfer, die man schlachtet und verbrennt, als daran, dass man ihm gehorcht? Merk dir, Gehorsam ist ihm wichtiger als Opfer. Auf ihn zu hören, ist ihm mehr wert als das Fett vieler Schafböcke. Ungehorsam ist für ihn eine Sünde wie die Zauberei. Auflehnung gegen ihn so schlimm wie Götzendienst. Wir meinen vielleicht oft, wir sind keine Zauberer, wir sind keine Trinker, wir sind keine sonst irgendwas. Aber Ungehorsam wird so ganz gering so eingestuft. Aber wir sehen, wie hoch Gott das einstuft. Somit wäre es vielleicht besser, wenn wir Götzendiener werden. Wir sehen, die Auflehnung und der Ungehorsam stellt Gott schlimmer noch dar als Götzendienst. Schlimmer noch. Und zum Schluss möchte ich aus 1. Korinther 14 ab Vers 36 lesen, nach der neuen Genfer Übersetzung. Dort steht, ihr seid damit nicht einverstanden? Stellt als Frage Paulus. In manchen Übersetzungen finden wir diese Frage nicht. Ja, ist denn Gottes Botschaft von euch in die Welt hinausgegangen? Oder seid ihr die Einzigen, zu denen sie gekommen ist? Vielleicht meint jemand, er sei ein Prophet oder Gottes Geist habe ihm sonst irgendwelche Gaben geschenkt. Nun, dann muss er zuerst einmal anerkennen, dass das, was ich euch schreibe, vom Herrn angeordnet ist. Wenn er das nicht anerkennt, braucht er auch nicht damit zu rechnen, dass man ihn anerkennt. So eine Schlussfolgerung. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, okay. Wenn ihr meint, der Geist Gottes hat euch eine besondere Weissagung gegeben, etwas offenbart, wenn es wirklich so ist, wenn es wirklich vom Geist Gottes ist, dann müsst ihr feststellen, dass das, was ich gesagt habe, vom Geist Gottes kommt. Das ist eine interessante Feststellung, die Paulus hier an den Ende zum Schluss stellt. Und wie gesagt, es soll nur eine Ermutigung sein, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, danach zu forschen, danach zu schauen, was Gott von uns haben möchte. Denn wenn wir zur Gemeinschaft der Heiligen, wenn wir uns Christen nennen, dann muss das auch unser Fundament sein. Und zwar das Angenehme wie auch das Unangenehme. Denn Gott ist unser Schöpfer. Er weiß, was für uns gut ist, auch wenn wir das manchmal nicht einsehen. Das soll unsere Richtschnur sein. Im Alltag, in der Gemeinde, in der Familie, überall. Amen. Lass uns noch aufstehen und beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, das du uns hinterlassen hast. Du siehst, wie oft wir Fragen haben, gerade im Alltag. Wenn wir so in der Gemeinschaft sitzen, geht's uns gut. Da wissen wir vielleicht vieles, aber wie verhält man sich im Alltag? Wie verhält man sich in einer verdrehten und verkehrten Welt, wo viele Maßstäbe über Bord geworfen sind? Wie verhält man sich dort als Licht, als Christ? Und somit haben wir dein Wort unverändert, für alle Jahre, für immer das Gleiche. Es verändert sich nicht. Und dafür bin ich dir dankbar, dass wir immer wieder darin forschen können, dass wir immer wieder nach Antworten finden können für unser alltägliches Leben. Schenk du uns die Weisheit, schenk du uns die Kraft, es auszuleben und dass wir wirklich ein Leben zu deiner Ehre führen. Schenk du Gnade dafür. Amen.